Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Live Plus. Schön, dass Sie heute dabei sind, entweder live oder Sie schauen sich eine Aufzeichnung an. Mein Name ist Franziska Thäser, ich bin Redakteurin im Karriereressort beim Handelsblatt. Das ist meine Kollegin Nele Dohm und wir wollen mit Ihnen heute über das Thema Berufseinstieg bzw. Umstieg sprechen.
Ja, und gerade in Krisenzeiten sind sicher noch einige Fragen offen, denn der Jobmarkt sendet aktuell durchaus gemischte Signale. Auf der einen Seite herrscht nach wie vor Fachkräftemangel und das ist grundsätzlich ja für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine ganz gute Ausgangslage, denn Unternehmen suchen verstärkt nach qualifiziertem Personal. Auf der anderen Seite beginnen erste Unternehmen aber jetzt auch damit, eine gewisse Zurückhaltung bei den Neueinstellungen zu signalisieren. Und Bewerberinnen und Bewerber müssen nun eben schauen, wie sie sich in dieser Gemengelage positionieren. Das kann dann auch in ganz konkreten Fragen münden, wie zum Beispiel, gehe ich jetzt besser in einen großen Konzern oder etwa in ein kleines Start-up? Oder auch die ganz grundsätzliche Frage, sollte ich überhaupt in der aktuellen Situation meinen Job wechseln? Diese und viele weitere Fragen wollen wir in dieser Stunde Handelsblatt Live Plus gerne klären. Und mit wir meine ich nicht nur uns, sondern ausdrücklich auch Sie. Sie sind herzlich eingeladen, das Tool Slido unterhalb dieses Livestreams zu benutzen und dort all Ihre Fragen rund um das Thema Bewerbung einzugeben. Wir werden dann versuchen, die alle hier zu beantworten.
Genau, und wir sind natürlich auch nicht alleine hier im Studio, sondern wir haben uns für die Antwortseite zwei Experten eingeladen. Das ist einmal Felix Altmann, Sprecher von der Jobplattform Indeed, die uns auch immer wieder für unsere Texte mit aktuellen Daten und Zahlen zum Arbeitsmarkt versorgt und der uns heute auch alle Fragen rund um den Arbeitsmarkt beantworten wird. Und auf der anderen Seite Gerhard Winkler, Bewerbercoach und Inhaber der Agentur Jovanova, genau, der für uns ganz viele Tipps rund um das Thema Bewerbungsgespräch dabei hat. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ja, herzlich willkommen Ihnen beiden. Vielleicht beginnen wir direkt mal mit der schwierigen Gemengelage, die gerade schon angesprochen wurde, in der wir uns gerade befinden. Fachkräftemangel auf der einen, eine etwas ja bereits signalisierte Zurückhaltung bei den Neueinstellungen auf der anderen Seite. Herr Altmann, wie würden Sie das denn bewerten?
Ja, ich finde, man muss das so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Der Arbeitsmarkt ist immer noch sehr robust. Wenn man das mal im Vergleich über die letzten 10, 20 Jahre sieht, da hatten wir immer knapp 1 Million offene Stellen in Deutschland. Aktuell sind es laut Bundesagentur für Arbeit immer noch fast 2 Millionen offene Stellen aktuell. Wir sehen, dass es ein bisschen runtergeht, dass es zu einer Einstellungszurückhaltung kommt wegen der bekannten Themen, halt einfach der wirtschaftlich unsicheren Situation aktuell. Aber der Arbeitsmarkt ist grundsätzlich immer noch auf einem absoluten Rekordniveau, wenn man mal ein bisschen rauszoomt aus der aktuellen Situation. Somit haben Jobsuchende und Leute, die in den Arbeitsmarkt einsteigen oder umsteigen wollen, immer noch sehr gute Chancen.
Okay, das heißt, Massenentlassungen wie in den USA bei Twitter oder Amazon, das steht uns aktuell nicht bevor.
Es ist ja so, dass der deutsche Arbeitsmarkt und das deutsche Arbeitsrecht im Grunde dafür sorgt, dass Berufstätige hier ein bisschen abgesicherter sind. Das ist ein Vorteil für diejenigen, die bereits in Beschäftigung sind. Es gibt da ja auch staatliche Maßnahmen wie Kurzarbeit. Ich glaube, da hat die Bundesagentur-Chefin Frau Nahles ja auch schon gesagt, dass das gegebenenfalls wieder mehr zum Einsatz kommen wird. Massenentlassung deswegen nicht. Wird es vielleicht etwas schwieriger in den Arbeitsmarkt reinzukommen? Jein, wegen dem, was ich gerade eben gesagt habe. Wir haben immer noch ein Rekordniveau an Stellen. Das heißt, für Einsteiger ist die Situation viel, viel besser, als es für Einsteiger noch vor einigen Jahren war.
Was würden Sie denn sagen, wie sollten sich Bewerber in so einer Gemengelage positionieren, Herr Altmann?
Ja, einfach selbstbewusst bleiben und den Rückenwind mitnehmen und, sag ich mal, mit Selbstbewusstsein auch auf die eigenen Qualifikationen und auf die eigene Expertise schauen. Das heißt jetzt auch nicht das Blatt überreizen oder zu locker in Bewerbungsgespräche gehen, aber einfach sich bewusst sein, dass aktuell eine Situation ist, sich einfach vielfältig bewerben, Angebote vergleichen, Gespür dafür auch kriegen, wie der Markt ist. Also das würde ich einfach jedem raten, den Markt sondieren und am Ende ja ein bisschen aufs Herzen hören, das Gesamtpaket anschauen, was Arbeitgeber bieten und dann eine kluge Entscheidung treffen.
Herr Winkler, haben Sie da was hinzuzufügen? Was würden Sie sagen?
Ja, ich habe Berufseinsteiger, Absolventen, Berufserfahrene durch in schlechten Zeiten, in guten Zeiten begleitet. Es war immer dasselbe. Man baut sein Profil auf, man macht eine eigene Bilanz. Was habe ich bislang gemacht, erreicht? Was habe ich geleistet? Was habe ich erlernt? Und dann präsentiert man sich und dann verhandelt man den Job. Wichtig ist für jeden Bewerber, ob es jetzt in Krisenzeiten ist oder in guten Zeiten, gute Laune behalten, das ist wirklich wichtig. Nicht verzagen, wenn es auf Anhieb nicht klappt. Meine Erfahrung ist, dass gute Leute, Fachkräfte, gut ausgebildete Menschen immer zum Job kommen. Was ich toll finde, ist, dass die Praktikanten heutzutage für das Praktikum bezahlt werden. Das war früher oft nicht der Fall. Und also insgesamt muss man schon sagen, auf der Bewerberseite hat sich das Ganze schon ziemlich verbessert.
Was würden Sie denn sagen, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema Sicherheitsgedanke gehen? Umfragen zeigen ja im Moment schon, dass der Sicherheitsgedanke immer ein bisschen, also einfach an mehr Wert gewinnt für Jobsuchende. Gibt es denn Tipps, wie man sich rezessionssicher in Anführungszeichen aufstellen kann? Oder würden Sie sagen, Herr Winkler, gibt es gerade auch Karriereschritte, die man vermeiden sollte?
Also ich hasse geradezu das Wort agil oder Agilität, aber ich muss sagen, dass viele Bewerber, die so auf einem sicheren Posten saßen, oft über Jahrzehnte, die irgendwo in der Firma eingestiegen sind, das war früher der Fall, dann jahrelang dort gearbeitet haben und keine Notwendigkeit der Veränderung gesehen haben, also auch keine Notwendigkeit, sich selbst weiterzubilden, sich den aktuellen Stand im eigenen Job anzueignen, sich umzuschauen. Wenn man dann jahrzehntelang praktisch oder jahrelang im festen Glauben an die Sicherheit des Unternehmens dann gelebt hat und so, dann wurde man als oft unsanft aus seinen Träumen geweckt. Und deswegen kann ich nur empfehlen, Augen aufhalten, schauen, was tut sich in der Branche, was tut sich im Unternehmen, wie ist die allgemein, also den Wirtschaftsteil lesen von Zeitschriften, sich über Fachzeitschriften informieren, was tut sich da und kann ich noch mithalten mit dem, was ich bin, mit dem, was ich mache? Also doch letzten Endes eine gewisse Wendigkeit, Flexibilität, Agilität beweisen.
Mhm. Dieser Veränderungswille, Herr Winkler, den Sie gerade angesprochen haben, der passt ganz gut zu einer Frage, die eine Zuschauerin oder ein Zuschauer uns gerade reingeschickt hat. Und zwar schreibt die Person, welche Qualifikationen sollten Bewerber in derzeitiger Krisenzeit noch stärker hervorstellen? Also was erhoffen sich Arbeitgeber gerade von einem Bewerber, der mit der Zeit geht?
Ein Bewerber, der mit der Zeit geht, ist sicherlich teamfähig. Das heißt, er ist in der Lage, seine Rolle im Team zu finden. Er ist mit den Kommunikationstechniken vertraut. Das heißt, man kann ihn dann ins Homeoffice setzen und sicher sein, dass er sich dann zur rechten Zeit zuschaltet und dass der Ton auch an ist. Ich denke, dass die Qualifikationen, die ein Bewerber heutzutage braucht, eigentlich schon sehr stark auf der fachlichen Seite sind. Ich höre von Absolventen jetzt, von Fachhochschulen, von Universitäten, dass einfach auch ein wahnsinniger Anspruch ist von Seiten der Arbeitgeber an das Wissen und Können, was auch schon Absolventen mitbringen müssen. Das heißt, qualifikationsmäßig würde ich sagen, vor allen Dingen im beruflichen Einstieg, schauen, dass man viel Erfahrung sammelt in Praktika, in Studijobs und dass man, wenn man berufstätig ist, auf der Weiterbildungsschiene fährt, Weiterbildungsanspruch dann auch tatsächlich dann wahrnimmt und schaut, dass man immer auf dem Laufenden bleibt.
Eine Anschlussfrage von den Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht an Sie, Herr Altmann. Was sind denn Wechselintentionen, die in Krisenzeiten positiv vom neuen Arbeitgeber angenommen werden? Also welche Begründungen kann man ganz gut reinbringen?
Ja, also eine gute Begründung, denke ich mal, die bei jedem Arbeitgeber gut ankommt, ist, dass man sich weiterentwickeln will, dass man was Neues lernen will, dass man einen neuen Karriereschritt gehen möchte und sich das bei dem neuen Arbeitgeber verspricht. Und das zeugt ja von einer großen Motivation und von einer Bereitschaft, sich einzusetzen und seine Skills auch immer wieder zu hinterfragen. Man kann natürlich auch mal sagen, dass man aktuell einfach unzufrieden ist beim Arbeitgeber, wenn man das fachlich begründen kann oder inhaltlich begründen kann, warum das vielleicht beim alten Arbeitgeber nicht so hingehauen hat und dass man sich verspricht, dass das beim anvisierten neuen Arbeitgeber anders werden könnte, finde ich das auch völlig in Ordnung. Ja, generell sowas Plattes zu sagen, wie ich möchte einfach halt mal ein bisschen mehr Geld verdienen oder so, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu flach. Wobei ich hinzufügen möchte, also man kann sich natürlich rezessionssicher aufstellen und jetzt eher erstmal ein bisschen stillhalten und konservativ spielen. Aber wir haben ja kürzlich rausgefunden und das Handelsblatt hat ja auch darüber geschrieben, dass in den letzten 12 Monaten ein riesiges Gehaltsplus in Stellenanzeigen zu verzeichnen ist in Deutschland und dass Deutschland von allen betrachteten Ländern auch da tatsächlich mit 7,1% im Laufe von 12 Monaten den größten Sprung gemacht hat. Das heißt, Krisen können auch Chancen beinhalten und aktuell ist sicherlich eine der Chancen, eine Gehaltsverbesserung mitzunehmen, wenn die nicht ohnehin kommt durch die, sage ich mal, tariflichen Abschlüsse, die jetzt aktuell so reinschneien und kommen, die ja auch signifikante Zuwächse beinhalten. Aber ja, ist der Mut, jetzt zu wechseln, auch so, wo es so ein bisschen im Hintergrund oder im Vordergrund kriselt, kann auch viele Chancen für Jobsuchende beinhalten.
Was würden Sie denn sagen, Herr Altmann? Sie haben es vorher schon einmal kurz angedeutet, dass sich der Jobmarkt ein ganz bisschen eintrübt. Das ist immer noch gut, aber die Zahlen der offenen Stellen gehen ein ganz bisschen zurück. Das zeigt auch der aktuelle Fachkräfteindex der Personalberatung HEIS. Demnach sind seit Anfang des Jahres eben die offenen Stellen um 12% gesunken. Was würden Sie denn sagen, in welchen Bereichen hat man gerade trotzdem noch extrem gute Chancen? Also wo lohnt es sich hinzuwechseln?
Ja, grundsätzlich erstmal vorweggenommen, wir sehen tatsächlich einen riesigen, also vor Jahren sprach man ja immer noch von einem Fachkräftemangel in Deutschland. Ich glaube, aktuell sprechen wir da eher von einem flächendeckenden Arbeitskräftemangel. Das heißt, von Hilfskräften angefangen, über Fachkräfte bis zu Akademikern und Akademikerinnen. Also gibt es überall einen super großen Bedarf. Da kann man einfach gar keine Gruppe ausnehmen. Ich habe jetzt mal ganz aktuell gestern in unsere Zahlen geguckt, in welchen Berufsgruppen aktuell die Stellenanzeigen besonders hoch sind oder besonders hoch über dem durchschnittlichen Niveau. Lese ich hier einfach mal vor. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, weil auswendig konnte ich es auch nicht behalten. Die Stellenanzeigen für Ingenieurswesen sind 130% über dem Vor-Corona-Niveau. Also das Vor-Corona-Niveau haben wir mal für so einen durchschnittlichen Arbeitsmarkt angelegt. Also da sind Stellen 130% drüber. Im Bereich Human Resources mehr als 90% drüber. Für Experten im Bereich Banking, Finance, also das heißt jetzt nicht Bankenbranche, sondern das heißt Berufstätige mit einem Finanzprofil, also Controller, Buchhalter, Financial Analysts und so weiter. Über 90% mehr Nachfrage als noch vor 2,5 Jahren. Auch im Management 70% drüber. Also, und das ist jetzt nur eine Auswahl, ja. Also der gesamte Arbeitsmarkt liegt bei Indeed-Stellenanzeigen ungefähr 50% über Vor-Corona-Niveau. Ich habe jetzt mal die Bereiche genannt, die das ohnehin schon die hohe Nachfrage noch mal weit übersteigen. Also das vielleicht mal so als Leitplanke. Ingenieurswesen, HR, Banking, Finance, Management sind so ein paar Kategorien, die wirklich noch den ohnehin starken Arbeitsmarkt noch mal übersteigen.
Wunderbar. Damit haben Sie gerade schon eine weitere Zuschauerfrage beantwortet, nämlich die, was sind Branchen oder Fachbereiche, bei denen es trotz Krise weiterhin eine große Nachfrage gibt. Eine Anschlussfrage daran wäre aber auch zum Beispiel, welche Branchen eignen sich denn besonders gut für einen Quereinstieg, wenn man wirklich mal in ganz neue Fahrwasser steigen will? Gerne an Sie beide. Was würden Sie sagen?
Herr Altmann, Sie sind der Erste.
Ja, sehr gerne. Ich habe gestern nochmal bei uns in die Daten geschaut. Also aktuell haben wir grob 150.000 Stellen auf Indeed, in denen explizit erwähnt wird, dass Quereinsteiger willkommen sind und dass da Quereinstiege möglich sind. Also 150.000 deutschlandweit von diesen mal knapp 2 Millionen. Und das finde ich ist schon ein ordentliches Fund. Und wir sehen tatsächlich, dass diese Anzahl dieser Quereinstiegsmöglichkeiten sich fast verdoppelt hat in den letzten 2 bis 3 Jahren. Also die Chancen für den Quereinstieg sind besser denn je. Man muss natürlich sagen, es gibt nicht unendlich viele Berufsprofile, die sich für einen Quereinstieg eignen. Also ganz mal als Faustregel kann man, glaube ich, sagen, je mehr formale Qualifikation, je mehr Ausbildung, wenn wir in den Fachkräftebereich kommen, wenn wir in den Bereich für Akademiker und Akademikerinnen kommen, desto schwieriger ist es mit einem Quereinstieg, weil es einfach formale Qualifikationen gibt, die erforderlich sind, um in einen Job einzusteigen. Jobbereiche, die sich allerdings eignen für einen Quereinstieg und trotzdem, sage ich mal, vielleicht interessant sind und Perspektiven bieten, sind vor allen Dingen Vertrieb, Kundenservice, Verkauf und auch HR. Also das sind die bei uns auf der Plattform wirklich so die meisten Positionen mit Quereinstieg anbieten, die jetzt so ein bisschen mehr, sage ich mal, die Handelsblatt-Leserschaft, wenn ich das so sagen darf, ansprechen. Weil natürlich, klar, wir haben auch ganz viele Stellen für Lagerarbeit oder im Mobilitätssektor, in der Logistik und so weiter, wo Quereinstieg möglich ist. Genau, aber Vertrieb, Kundenservice, Verkauf, HR sind, glaube ich, Themen, die durchaus auch bei der Handelsblatt-Leserschaft irgendwie gefragt sind und interessant sind. Deswegen würde ich die jetzt an dieser Stelle mal hervorheben.
Mhm. Reden wir doch mal übers Geld. In welchen Bereichen lässt sich denn besonders viel verdienen? Und haben Sie da irgendeinen Wandel vielleicht feststellen können in den letzten Jahren?
Ich hatte ja gerade eben schon die Zahl erwähnt von den 7,1% mehr Gehalt, was in Stellenanzeigen angeboten wird in Deutschland. Also wir sehen ja diesen Trend, dass immer mehr auch in Stellenanzeigen Gehaltsangaben gemacht werden vorher. Vielleicht keine konkrete auf den Punkt, aber eine Gehaltsrange zumindest, die man von dem Job erwarten kann. Da ist ja auch, wird wahrscheinlich in einigen Jahren auch soweit sein, dass das sogar rechtlich erforderlich ist, dass Arbeitgeber das machen müssen. Gibt es ja auch in einigen Ländern schon. In Deutschland kommt das noch und da können wir halt sehen, anhand eigentlich dieser Angebote von Arbeitgebern, die sich in Stellenanzeigen finden, schon 7,1 Wachstum. Und das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Also man kann natürlich individuell auch noch viel mehr raushandeln als Jobsuchender, wenn man gut qualifiziert ist. Ich habe gestern nochmal geguckt. Also es gibt eine Reihe von Jobs, die anhand von Daten in Stellenanzeigen, in denen man 6-stellig verdienen kann. Und das sozusagen schon mit dem, was sozusagen nach vorne so angeboten wird. Da sind die Ärzte an der Spitze, medizinische Berufe mit akademischer Qualifikation. Softwareentwicklung ist da ganz klar ein Feld. Allgemein sozusagen der Tech-Bereich auch. Alle Menschen, die mit Daten arbeiten, Data Scientists, Data Analysts, Ingenieure, klar, Juristen. Also das sind auf jeden Fall Profile, die sehr stark nachgefragt sind und wo es auch einen großen Fachkräftemangel auch schon gibt und wo entsprechend gerade hohe Gehälter angeboten werden.
Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Krise gehen, wenn man den Beruf wechselt bzw. einsteigt, muss man sich natürlich auch immer überlegen, in was für ein Unternehmen geht man. Vielleicht an Sie beide, Herr Winkler, Sie dürfen gerne als erstes antworten. Was würden Sie denn gerade empfehlen, Konzern oder Startup?
Ich würde gar nicht diese Alternative mir vorstellen, sondern ich würde mir anschauen, wo passe ich mit meinem alten Jobprofil am besten hin? Wo ist der Job am interessantesten, am spannendsten, gerade als Berufseinsteiger? Wo kann ich was lernen entweder? Wo kann ich mich weiter professionell ausbilden lassen, als Trainee zum Beispiel? Oder aber ich bin voller innerer Action, ich möchte umsetzen, was ich kann. Ich habe bereits schon als Werkstudent tolle Sachen gemacht, das möchte ich jetzt weitermachen. Also es ist oft tatsächlich aufgabenbezogen, wo man dann hingeht. Dann kann man sich überlegen, wie ist die Vergütung, wo passt die, wo das Geld spielt tatsächlich schon eine sehr große Rolle. Und die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten. Ich finde es auch nicht so dramatisch. Früher war das immer das große Problem. Gehe ich zu einer Startup oder so, bin ich dann für eine große Firma dann vielleicht gar nicht mehr so interessant, weil ich mich dann nicht mehr einfügen kann in die Hierarchie und in das System. Ich glaube, dass sich das massiv gewandelt hat, dass die Fluktuation ist groß. Die Leute wechseln viel, viel mehr als früher. Jobwechsel ist keine Ausnahmeerscheinung mehr, sondern ist im Lebenslauf verzeichnet, im Verlauf von 10, 20 Jahren, dass man dann mehrere Jobwechsel hat. Insofern ist die Frage gar nicht größeres Unternehmen oder kleine Unternehmensgründung, sondern die Frage ist, wo kann ich mich am besten einsetzen, wo kann ich meine Fähigkeiten umsetzen, wo werde ich gebraucht, wo werde ich gefördert, was kann ich in den nächsten 2, 3, 5 Jahren dann dort erreichen.
Herr Altmann, haben Sie da was noch hinzuzufügen? Was würden Sie sagen?
Ja, ich stimme da erstmal total zu, weil das überhaupt kein Schwarz-Weiß mehr ist, glaube ich. Und man da einfach ein Stück weit auf seinen Bauch hören muss. Und natürlich ist jetzt rein von der Situation und von der Jobsicherheit ist ein Startup sicherlich ein bisschen volatiler als ein Konzern. Wir sehen das ja auch in unseren eigenen Stellenauswertungen, die wir mit dem Handelsblatt auch häufiger machen. Ich glaube, da sind die DAX 40 Unternehmen, da sind die Stellenanzeigen über das ganze Jahr noch recht stabil geblieben, also weiter auf einem hohen Niveau, während die bei den Startups sich, glaube ich, halbiert haben. Aber das kann man ja gar nicht voraussehen, wie das jetzt in den nächsten Monaten sich weiterentwickeln wird. Und man denkt vielleicht aktuell, man ist in einer sicheren Position. Ich glaube auch ein paar Menschen, die jetzt bei Tech-Unternehmen im Silicon Valley gearbeitet haben, die dachten auch alle, sie sitzen felsenfest im Sattel und plötzlich sitzen sie auf der Straße. Also das Ding ist, man ist im Nachhinein auch immer ein bisschen schlauer. Und ich glaube, es gilt einfach bei diesem Sicherheitsthema, gilt es einfach eine saubere Recherche zu machen. Ist dieses Unternehmen, bei dem ich mich bewerbe, wie ist da gerade die Stimmung, wie sind die Aussichten? Da kann man auch mal in Arbeitgeberbewertungen gucken, zum Beispiel auf Glassdoor, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, ist das jetzt vielleicht ein besonders volatiles Geschäft, geht es mit dem gerade bergauf, ist es da gerade in den ganzen Bereichen ein bisschen ruckelig, ne? Also jetzt aktuell reden alle über die Kryptobranche, jahrelang ein Riesenhype, jetzt gibt es Nachrichten über Insolvenzen, also da kommt es einfach auf den mündigen Jobsuchenden an, sage ich mal, der sich auch vorher seine Hausaufgaben macht. Also ich selbst habe gerade zum Beispiel, ich habe irgendwie online ein Bett bestellt, um dann zu merken, irgendwie 4 Wochen später, dass der Online-Shop leider pleite gegangen ist. Wenn ich vorher recherchiert hätte, dass der, das war schon nachzuvollziehen, nur über eine Google-Recherche, dass es ein bisschen wackelig ist bei diesem Unternehmen. Ja, dann hätte ich das Bett vielleicht gar nicht erst bestellt. Also da war ich nicht so der mündige Konsument. Also ich kann nur ermutigen, da ein bisschen vorsichtig zu sein, seine Hausaufgaben zu machen, aber ansonsten auch zu gucken, was sind die Möglichkeiten. Logischerweise hat man bei einem Startup mit wenigen Mitarbeitern sehr viel schneller auch die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, zu gestalten, Dinge selbst zu machen, wo man beim Konzern vielleicht Jahre braucht, um dorthin zu kommen. Deswegen Chancen und Risiken abwägen und dann eine Entscheidung treffen.
Ist das denn was? Ich würde gerne sagen, wenn Sie Interesse haben, sich bei einem Startup zu bewerben, machen Sie es, solange Sie jung sind als Absolventen, die ersten 2, 3 Jahre nach dem Abschluss. Das sind junge Leute, das ist ein eigenes Klima, auch eine eigene Umgangsform. Und ich glaube, dass man, wenn man sagt, ich würde es gerne mal ausprobieren, ich möchte mal in einer schnellen, jungen Truppe mitmachen, dann machen Sie es gleich nach dem beruflichen Abschluss.
Mhm. Vielleicht noch im Anschluss zu dem, was Herr Altmann gerade auch angesprochen hat. Die aktuellen Zeiten, die Krise zeigt ja auch, dass durchaus große Unternehmen in große Schwierigkeiten kommen können. Ist das was, was man jetzt vielleicht als Aufweichung dieses Grundsatzes verstehen kann? Startups sind unsicher, große Konzerne sind sicher?
Darf ich was sagen? Wie gesagt, Herr Altmann hat gesagt, der mündige Bewerber recherchiert, er schaut im Web, er informiert sich, er stellt Anfragen. Er kann meiner Ansicht nach auch gern mal direkt bei Firmen anrufen und mit Leuten sprechen. Er durchforstet die Journale und kommt dann zu seinem eigenen Schluss. Es ist immer eine Abschätzung, 100% genau kann man es nicht wissen. Man kann sagen, es ist ein Wagnis, aber wie gesagt, wenn man sich jetzt gerade bei Twitter bewirbt oder so, ist das Wagnis doch überschaubar.
Sehr schön, das können wir so festhalten.
Ja, auf jeden Fall. Herr Altmann, haben Sie da noch was hinzuzufügen?
Ja, ich würde nur sagen, ich glaube, wir haben so die deutsche Wirtschaftsordnung oder die Deutschland AG, die war, wie man sie ja auch genannt hat, die war über Jahrzehnte lang sehr stabil und die meisten hatten immer das Ziel, so das Ziel war immer zu einem DAX-Konzern oder irgendeinem großen Unternehmen und eigentlich den Rest seines Berufslebens dort zu verbringen. Und in diesen Zeiten leben wir nun wirklich nicht mehr. Also Gott sei Dank, möchte ich sagen. Also ich glaube, die durchschnittliche Verbleibedauer eines Berufstätigen ist aber fast immer noch im Schnitt 10 Jahre in Deutschland bei einem Unternehmen, während das in anderen Ländern, glaube ich, oder ich weiß es, also in den USA reden wir da von 2 bis 3 Jahren. Also muss jetzt ja auch nicht so kurz sein. Vielleicht liegt irgendwie der Weisheit letzter Schluss irgendwo in der Mitte. Aber ich glaube, wir können auf dem deutschen Arbeitsmarkt beweglicher werden. Jobsuchende können mutiger werden, weil wir in einem Kandidatenmarkt sind, der das auch zulässt, der Veränderungen und Brüche, so will ich es gar nicht mehr nennen, aber sozusagen auch Sprünge in einem Lebenslauf zulässt, weil das auch nicht mehr so kritisch betrachtet wird in Personalabteilung. Also da möchte ich einfach nur sagen, dass es man das gar nicht mehr so sagen kann. Es kommen ja auch riesige Transformationen auf uns zu. Also Digitalisierung sind wir schon mittendrin. Eine grüne Revolution wird kommen. Die Wirtschaft muss sich nachhaltiger aufstellen. Also das, was vor 20 Jahren ein erfolgreiches Geschäftsmodell war, das wird es in 10 Jahren nicht mehr sein. Deswegen, ja, ist auch von Jobsuchern natürlich mehr verlangt, mehr Recherche, mehr Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber, zu dem man geht. Wie zukunftsfähig ist er wirklich aufgestellt? Also ich glaube, da gehen wir einfach in sehr dynamische Zeiten rein, also die nicht wieder so sein werden wie die der Deutschland AG. Und ja, man kann sich ein bisschen absichern, aber am Ende ist man am Ende immer schlauer. Ne? Man kann seine Hausaufgaben machen, aber wie gesagt, Leute, die bei Facebook, Amazon und Co. gearbeitet haben, dachten auch, sie können da in Rente gehen und können das jetzt vielleicht nicht mehr. Deswegen, ja, man muss Entscheidungen treffen und sich alle Informationen holen, die man zu dem Zeitpunkt hat und im Zweifel dann nochmal korrigieren, wenn es keine gute Entscheidung war.
Wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die andere Seite geht, Herr Altmann, Sie haben auch gerade gesagt, wir sind in einem Kandidatenmarkt. Ganz oft, vor allem auch als Quereinsteiger, passt man jetzt nicht zu 100% in das Stellenprofil, das ausgeschrieben ist. Also, weiß ich nicht, man erfüllt vielleicht 3 von 5 Punkten oder einen eben nicht. Was würden Sie denn sagen, Herr Winkler, sollte man sich trotzdem bewerben, wenn man sagt, okay, der Job hört sich eigentlich für mich interessant an, aber ich habe jetzt eben 2 der 5 geforderten Qualifikationen nicht unbedingt. Wie sind da auch die Chancen?
Man soll sich unbedingt freimachen von der Idee, dass man 100%ig auf eine Stelle passen muss und man sich ansonsten nicht bewerben darf. Die Stellenbeschreibung, die Jobbeschreibung sind oft relativ dürftig. Es gibt ein paar harte Kriterien, wenn da wirklich 2, 3 ganz wichtige Sachen nicht möglich sind, wenn man nicht da sind, wenn man bestimmten Abschluss haben muss, wenn man zweites Staatsexamen Jura haben muss oder so und man hat es nicht, dann muss man sich, glaube ich, nicht bewerben. Aber es ist, jeder berufserfahrene Mensch weiß, was er kann und was er drauf hat. Und wenn er das nicht weiß, sollte er seinen Lebenslauf zusammenstellen, sollte den Lebenslauf inhaltsreich machen, faktenreich machen, zugleich kurz und bündig halten, aber so, dass es eine echte Leistungsbilanz ist. Und wenn man diese Leistungsbilanz dann vor Augen hat als Bewerber, die eigene Leistungsbilanz, dann sieht man auf einmal einen roten Faden. Den roten Faden in seinem eigenen Werdegang, in seiner Geschichte. Und wenn man den sieht, dann weiß man auch, was man kann, was man drauf hat und auch, was man möchte. Und wenn man dann einen Job sieht, der ausgeschrieben ist und der, wo man das Gefühl hat, eigentlich traue ich mir das wirklich zu. Da gibt es ein paar neue Aspekte, da finde ich mich aber rein, weil ich was Ähnliches schon gemacht habe oder weil ich mich an anderer Stelle schon mal bewiesen habe, dass ich mir das schnell aneignen kann. Und dann soll man sich wirklich voller Gottvertrauen bewerben. Diese Angst, dass man irgendwie 100%ig Kriterien erfüllen muss, die würde ich ganz schnell ablegen, wenn ich im Berufsleben realisieren möchte. All die Leute, die es zu was gebracht haben, die Karriere gemacht haben, haben sich Sachen zugetraut und haben was Neues gemacht und haben niemals 100%ig die Jobanforderungen erfüllt.
Wie moderiert man das denn weg im Bewerbungsgespräch? Also wenn ich jetzt wirklich 1, 2 qualifiziere oder auch im Anschreiben schon, man soll ja so ein bisschen auf die Punkte in der Stellenausschreibung eingehen, wenn man das jetzt tatsächlich nicht erfüllt, was da genau erwartet wird, beziehungsweise soll man das am besten bestenfalls ignorieren oder wie geht man da am besten mit?
Ich erzähle es seit Jahren in meinen Workshops und meinen Kunden schauen sich die Stellenofferte an, das Stellenangebot, visualisieren sie es, fühlen sie sich rein und dann legen sie es weg und gucken sie es nicht mehr an. Dann schauen sie in ihren Lebenslauf, gucken sie im Lebenslauf, da stehen die Argumente fürs Anschreiben. Fürs Anschreiben nehmen sie das aus der Sicht des Jobanbieters stärkste Argument, was für ihre Jobeignung spricht. Das ist ein Faktum, das ist ein Umstand, das ist eine Erfahrung oder eine Spezialität, irgendwas Bestimmtes, eine Leistung, die sie gebracht haben, eine Jobposition, die sie ausgeübt haben. Sie müssen einfach schauen, was ist mein stärkstes Argument? Und das knallen sie nach der höflichen Anrede, nach der Leerzeile sofort an erster Stelle, ohne jede Einleitung. Und dann fächern sie ihre Argumente auf, all die Argumente, die für sie sprechen. Dann haben sie ihren Jobclaim formuliert. Der Jobclaim ist der Anspruch auf einen Job. Das heißt, sie synthetisieren ihren eigenen Jobanspruch aus ihrem Lebenslauf. Und natürlich haben sie im Hinterkopf die Stellenofferte, die Stellenanforderungen. Das heißt, sie können nicht daneben formulieren. Es muss schon, die Zielrichtung muss schon stimmen. Aber glauben Sie mir, was Personaler immer überzeugt, sind nicht Interessensbekundungen, dieses Motivationsgesülze, wie sehr man doch motiviert ist und wie sehr man sich freut und wie toll die Firma ist und dass man die Challenge gerne annimmt. Was ein Personaler überzeugt oder vor allen Dingen was den zukünftigen Vorgesetzten überzeugt, sind die harten Fakten, die für eine Jobeignung sprechen. Entschuldigung, dass ich mich so ereifere, aber bewerben ist wirklich so einfach, wenn man sich dran hält, dass das Anschreiben nichts weiter ist als ein Briefing über ihre besondere Jobeignung, dass sie einer Person vom Fach geben. Die Person vom Fach möchte nicht unterhalten werden, sie möchte nicht belehrt werden, sie möchte auch nicht umworben werden, sie möchte umfassend, aber immer noch kurz und bündig informiert werden.
Vielleicht direkt dazu, den Jobclaim zu finden, wenn man jetzt sehr häufige Arbeitgeberwechsel hatte. Wie funktioniert das? Kann man das auch als Vor- oder Nachteil sehen? Wie verkauft man auch am besten einen Lebenslauf mit relativ rasanten Wendungen?
Da würde ich nochmal mich wiederholen, würde sagen, wenn Sie den Lebenslauf richtig gut aufbauen, wenn Sie den als eine Leistungsbilanz aufbauen, dann werden Sie einfach sehen, die einzelnen Stationen überfliegen Sie, Sie sehen, ich habe unterschiedliche Jobs gemacht, ich meine unterschiedlichen Branchen, aber es gibt immer verbindende Sachen. Sie haben entweder mit Kunden zu tun gehabt, Sie haben sich um die technischen Aspekte gekümmert, Sie haben Marketing betrieben, was auch immer. Es gibt sowas wie eine durchgehende Linie in den allermeisten Lebensläufen. Das arbeiten Sie dann heraus. Im Gespräch, natürlich im Anschreiben, in ihrer eigenen Bewerberstory, das ist der kurze Vortrag über ihren eigenen Werdegang, den sie bringen, nachdem sie aufgefordert werden, etwas über sich zu erzählen.
Herr Altmann, verändert denn die aktuelle Situation das Standing von Quereinsteigern generell?
Meinen Sie jetzt die gute Situation, den Rekordarbeitsmarkt oder die aktuelle sich andeutende Einstellungszurückhaltung?
Ein Stück weit auch auf die Volatilität des Arbeitsmarktes darauf abzuzielen.
Ich würde mich da ein bisschen auf das berufen, was vorhin ja auch schon gesagt wurde, dass gute Kandidaten und Kandidaten mit dem Claim und mit einer Absicht und einem Ziel, dass die in guten wie in etwas schwierigeren Zeiten ihren Job finden. Und ich glaube, das Jobangebot für den Quereinstieg wird weiter hoch bleiben. Also wir haben ja auch einfach einen Arbeitskräftemangel, auch nicht nur in diesem Jahr, nicht nur im nächsten Jahr, sondern auf die nächsten 10 bis 20 Jahre hin. Das kann man ja alles schon ausrechnen mit der demografischen Krise. Deswegen werden Arbeitgeber gar nicht umhin kommen, als mehr Abstriche zu machen, mehr Kompromisse auch einzugehen und ein bisschen von ihren harten Anforderungen zurückzutreten. Und sich auch zu öffnen für Quereinsteiger oder Leute, die sie nur für, also wegen des Potenzials einstellen und wo dann noch Training on the Job einfach folgt. Also ich glaube, das ist einfach jetzt, da kommen wir gar nicht drum herum und die Möglichkeit für Quereinstieg, die wird weiter gut bleiben. Und ich glaube, man muss sich auch vor Augen führen, dass wenn man immer sich so selbst so hinterfragt, seinen eigenen Lebenslauf sieht und Zweifel hat, bin ich gut genug, erfülle ich alle Anforderungen. Wissen wir ja aus Studien, dass das bei Frauen noch ausgeprägter ist als Männer. Also das ist wirklich alles Quatsch. Ich meine, da liegen ja auch noch 10, 20, hunderte von anderen Bewerbungen auf dem Schreibtisch. Die sind ja auch nicht alle perfekt. Ja, da gibt es auch Lücken, da gibt es auch Menschen, die die Anforderungen nicht erfüllen. Also und das wird immer weniger. Also da können sich ja immer weniger die Personaler und Personalerinnen die Rosinen rauspicken. Deswegen nicht einschüchtern sein, sich sozusagen klar ein Verständnis des eigenen Profils entwickeln und ja, weiter mutig bewerben. Also da es gibt keine Gründe, da aktuell zurückhaltender zu sein und auch zu glauben, dass ein Quereinstieg jetzt schwieriger werden könnte.
Also Sie würden das auch unterschreiben, dass selbst wenn man nicht zu 100% in Stellenprofil passt oder vielleicht sogar nur zu 40% in Stellenprofil passt, aber denkt, okay, man füllt die Rolle super aus, dass man sich dann auch bewerben sollte.
Ja, absolut. Das gibt's ja gar nicht. Also es gibt ja gar nicht den Kandidaten oder die Kandidatin, die zu 100% die Anforderungen erfüllt. Wir haben tatsächlich letztes Jahr auch mal HR-Abteilung befragt, wie sie in der aktuellen Situation, wie sie mit ihren Anforderungen umgehen, ob sie die alle erfüllt sehen wollen noch. Und ich erinnere mich nicht mehr an die genauen Zahlen, aber die Rückmeldung aus Personalabteilung war so ungefähr, ja, sie sind derzeit schon ganz zufrieden, wenn Leute so 50% ihrer Anforderungen erfüllen. Und je enger der Arbeitsmarkt wird, also desto weniger Kandidaten und Kandidatinnen es gibt, desto mehr sind sie auch bereit, Kompromisse zu machen. Also wir haben das in einer Befragung schwarz auf weiß herausgefunden. Das ist jetzt nicht nur so eine Mutmaßung von mir. Es ist tatsächlich sozusagen die Realität aktueller Unternehmen, dass sie genauer gucken, dass sie auch Kandidaten sich anschauen, die vielleicht nicht irgendwie der Volltreffer sind, ein bisschen rechts und links daneben, aber denen sie trotzdem eine Chance geben müssen. Leider jetzt erst, wo sie es müssen. Wäre schön gewesen, wenn das Jahre und Jahrzehnte vorher auch schon so gewesen wäre, weil ich denke, es hilft uns allen, wenn wir da ein bisschen offener sind und auch diversere Kandidaten und Kandidatinnen zulassen und nicht nur so die stromlinienförmigen dann am Ende des Tages einstellen.
Haben Sie denn das Gefühl, vielleicht nochmal an beide, das kommt auch bei den Bewerbern an? Oder also wirklich dieser massive Fachkräftemangel, die guten Chancen, die man gerade auf dem Arbeitsmarkt hat? Oder sind viele tatsächlich noch zurückhaltend? Oder denken sich eben, wenn sie eine Stellenanzeige lesen, oh, das und das kann ich aber gar nicht, deswegen versuche ich es erst gar nicht. Also wie ist da so Ihr Eindruck, vielleicht Sie als erstes, Herr Winkler?
Ich denke Folgendes, wenn Sie sich Ihres eigenen Profils bewusst sind, wenn Sie wissen, wer Sie in beruflicher Hinsicht sind, wenn Sie da klare Aussagen machen können, wenn Sie sich vorstellen können im Job, wenn Sie sich sehen können, was Sie da im Alltag beruflich machen, dann bewerben Sie sich mit einem Anschreiben, mit einem Lebenslauf, der jetzt nicht mit Werbetalk-mäßig aufgeladen ist, sondern der einfach nur klar ausdrückt, wer Sie in beruflicher Hinsicht sind. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie bewerben sich für einen Job und der ist schon vergeben oder Sie passen doch nicht hundertprozentig drauf, aber Sie sind eine starke Kandidatin, ein starker Kandidat. Was passiert? Der Bewerbungsempfänger überlegt sich, könnte diese Person nicht doch irgendwie bei uns reinkommen? Er wird einen starken Bewerber lässt man ungern gehen. Das heißt, wenn Sie sich bewerben und wenn Sie sich so bewerben, dass man Ihre Qualitäten, Ihre Leistungsstärke, Ihre berufliche Spezialität, Ihre Professionalität, wenn man das erkennen kann, wenn man das leicht erkennen kann und wenn Sie vertrauenswürdig sind, dann wird man auch schauen, gerade in der heutigen Situation, ob man nicht doch irgendwie was für Sie findet oder aber man empfiehlt Sie weiter. Personaler Mitarbeiter sind oft miteinander vernetzt. Und dann sagt man sich, okay, wir haben eine Tochterfirma, die ist 20 Kilometer weiter. Wir brauchen zwar diese Person nicht, aber ich gebe mal die Bewerbung weiter. Das heißt, in jedem Fall lohnt es sich, sich zu bewerben und in jedem Fall lohnt es sich, sich aus einer möglichst starken Position heraus zu bewerben.
Würden Sie sagen, Herr Altmann, ist der Fachkräftemangel bei den Fachkräften angekommen?
Ich glaube noch nicht so ganz, aber man muss ja auch dazu sagen, dass es immer sehr individuell ist. Also das Erleben, wie gefragt bin ich gerade und gerade, ich glaube, als Berufseinsteigerin oder Berufseinsteiger ist es auch immer noch mal ein bisschen schwieriger einzuschätzen, wie stehe ich nun eigentlich da, und dann kommen ein paar Absagen rein und dann ist man, fühlt man sich gleich ganz schlecht und ist frustriert. Und ich glaube, man braucht auch einfach eine gewisse Frustrationstoleranz für so einen Bewerbungsprozess und darf sich nicht gleich ins Boxhorn jagen lassen, weil aller Anfang ist schwer. Gerade wenn man dann immer hört, ja, ist eigentlich alles so toll, Rekordarbeitsmarkt, 2 Millionen, was erzählt denn der Herr Altmann da von Dieter die ganze Zeit, ich kriege nur Absagen, ist natürlich auch nicht unbedingt förderlich. Deswegen, das muss immer noch gemacht werden, aber genau, wenn man halt gut genug ist und wenn man die Chancen hat, und wenn man gut ausgebildet ist, dann wird es früher oder später klappen. Und also ich meine das wirklich als ermutigende Botschaft und man sollte halt nicht eingeschüchtert sein. Und ich kann auch nochmal bestätigen, was gerade gesagt wurde, dass da haben wir, glaube ich, auch gerade irgendwie ein paar Informationen ausgetauscht, Franziska, dass man immer mehr merkt, dass Unternehmen tatsächlich auf auch Leute nicht nur einstellen, weil sie sie akut brauchen, sondern weil sie wissen, dass sie Menschen perspektivisch benötigen. Und wenn sie Potenzial sehen, ich glaube, 2 Kategorien, in denen das auch stark stattfindet, waren bei Tech-Talenten, Softwareentwickler und Entwicklerinnen und im Vertrieb, dass das immer mehr passiert. Ich glaube, das wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen. Da hat man immer nur den akuten Bedarf gedeckt. Aber weil jetzt sozusagen der Arbeitsmarkt so eng ist für Unternehmen, ist es wirklich so, wenn sie einen guten Kandidaten sehen, dass sie sich schon mal überlegen, okay, wenn ich ihn jetzt auf die Stelle nicht besetzen kann, vielleicht kann ich ihn trotzdem intern hier irgendwo unterbringen. Also das passiert und das weitet die Chancen aus für Bewerber und Bewerberinnen. Deswegen ja, einfach weitermachen, auch wenn es mal, wenn es Absagen gibt. Das ist ja völlig normal, da muss man durch, leider.
Sehr schön. Bevor wir uns gleich nochmal thematisch mehr auf die Bewerbung und wie man das erfolgreich durchführt konzentrieren, hier nochmal eine Zuschauerfrage, die ein bisschen mehr auf die Gesamtsituation gerade abzielt. Und zwar fragt eine Zuschauerin oder ein Zuschauer, ob es derzeit eine höhere Nachfrage nach externen Arbeitnehmern, beispielsweise Selbstständige, die temporär angestellt sind, gibt. Und falls ja, in welchen Fachbereichen?
Herr Altmann, wollen Sie?
Ja, tatsächlich wäre das eine Vermutung oder sag ich mal, das ist in allen Krisenzeiten in den letzten Jahrzehnten ist das immer passiert, dass wir eine Zunahme von befristeten Arbeitsverhältnissen gesehen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass diesmal ein bisschen anders ist, weil in den letzten 10 Jahren hat man immer schon viel über so den demografischen Wandel gesprochen und über all die Arbeitskräfte, die früher oder später den Arbeitsmarkt verlassen werden. Aber es war immer noch so ein bisschen ja in weiter Ferne. Und ich glaube, selbst in Unternehmen hat man das nicht so richtig ernst genommen und hat da Strategien entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir diesen klassischen Anstieg in Krisenzeiten von befristeten Arbeitsverhältnissen nicht in dem Maße dieses Mal sehen werden, wie vielleicht in der Vergangenheit. Weil die EU hat ja, irgendwie habe ich gelesen, hat ja prognostiziert, dass im nächsten Jahr der Arbeitsmarkt, er wird wahrscheinlich nicht wachsen, aber er wird trotzdem weitgehend stabil bleiben und dann ab 2024 wieder ein Anstieg zu verzeichnen sein. Also die meisten gehen aktuell, glaube ich, davon aus, dass wir eine vorübergehende Eindämmung der Situation haben. Also es ist ein bisschen anders als Corona, wo so ein bisschen das war das große Unbekannte. Keiner wusste so richtig, wie es ausgeht. Aber ich glaube, dass die meisten Unternehmen und dass die Wirtschaft von einer vorübergehenden Eindämmung ausgeht. Sie haben den demografischen Wandel im Blick, sodass ich nicht glaube, dass es so massiv mit den Befristungen nach oben geht, wie es in der Vergangenheit passiert ist.
Mhm. Vielleicht direkt noch eine Frage hinterher von einer Zuschauerin oder einem Zuschauer an Sie, Herr Altmann. Wird in Deutschland im internationalen Vergleich zu den gesuchten Bereichen nicht einfach zu schlecht bezahlt und sollte man sich nicht besser im Ausland bewerben?
Also jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und eine internationale Station macht sich ja auch gut im Lebenslauf, definitiv. Und klar, also das ist ja auch in der makroökonomischen Diskussion, glaube ich, ist das ja auch sehr präsent, dass in Deutschland eigentlich zu schlecht bezahlt wird. Da reden wir jetzt nicht unbedingt von dem Wissensarbeiterbereich und den Akademikern. Das geht eher um das große Segment der Hilfsarbeiter und so weiter und so fort. Und deswegen waren ja auch sozusagen die Anhebungen des Mindestlohns in diesem Jahr. Und ja, ich denke auch, Löhne müssen in Deutschland ein Stück weit steigen. Wir müssen auch attraktiv sein. Es ist ja nicht nur so, dass wir die Leute in Deutschland behalten wollen und müssen, die hier ohnehin schon arbeiten. Eigentlich müssen wir ja noch, wie wir wissen, irgendwie 400.000 Menschen aus dem Ausland pro Jahr eigentlich nach Deutschland locken, damit wir sozusagen unser Potenzial an Erwerbstätigen in Deutschland zumindest stabil halten. Ja, und da werden sich Unternehmen auch bewegen müssen. Wobei ich auch denke, dass ich mal die letzten sozusagen Entwicklungen im Silicon Valley und so weiter, die haben auch so ein bisschen gezeigt, dass hier und da vielleicht der Run um Software-Developer und der Kampf um Software-Entwickler, dass das auch so ein bisschen zu bunte Blüten getrieben hat und dass da auch so ein Stück weit eine Konsolidierung eintritt. Aber klar, Unternehmen in Deutschland müssen wettbewerbsfähig sein und irgendwie natürlich mithalten mit der internationalen Konkurrenz.
Jetzt ist es ja die eine Seite, sich selbst aktiv zu bewerben. Die andere Seite ist, dass Unternehmen Bewerber aktiv ansprechen beziehungsweise Headhunter vermitteln. Herr Winkler, das wäre mal also eine Frage an Sie. Wie würden Sie denn Ihren Kunden, Klienten empfehlen, dass man sich am besten positioniert, um auch angesprochen zu werden? Also zum Beispiel über LinkedIn. Genau, was würden Sie da empfehlen?
Also in der Tat höre ich relativ häufig von Kunden, von Menschen, die mir schreiben, dass sie über Xing oder LinkedIn angefragt worden sind. Das heißt, das ist ja völlig klar. Sie brauchen ein Profil in Business Communities. B, sie müssen das Profil aktuell halten. Meine Empfehlung ist, da ja Kompetenzen sicheren Stand braucht, würde ich tatsächlich auch mir Mühe machen und meine Online-Profile ausgehend vom eigenen Lebenslauf, vom tabellarischen Lebenslauf, den man entworfen hat, wirklich zu bestücken, inhaltsreich zu machen, vielleicht auch all die Möglichkeiten nutzen, die diese Profile noch bieten. Das heißt, so ein kurzes Statement, eine kurze Selbstaussage, wer man in beruflicher Hinsicht ist, was man jetzt für eine Art von Job professionell ist, was man gemacht hat, eine kurze Leistungsbilanz oder so mit hochsetzen. Ein gutes Profilfoto einfügen, auch das halte ich für wichtig. Man kann mit dem Foto wahnsinnig viel transportieren, dass man wach ist, dass man interessiert ist, dass man passabel ist, dass man sich einfügen kann. Dass man auch mit Kunden oder mit internationalen Kunden zum Beispiel gut verkehren kann. Also ich würde mir schon sehr viele Mühe geben, mein Online-Profil zu gestalten, es aktuell zu halten. Und dann je nachdem, wie viel Zeit man hat, wie viel Beruf und Familie einem auch noch Zeit lassen, würde ich schauen, ob ich mich in Diskussionen beteilige, ob ich Beiträge veröffentliche, ob ich in Foren mich engagiere. Das kann schon wirklich viel nutzen.
Also im nächsten thematischen Block würden wir uns ganz gerne noch mal ein wenig mit der Bewerbung und den Tricks und Kniffen, wie man da gut durchkommt, beschäftigen. Den Ticks vielleicht weniger. Und dazu eine Zuschauerfrage, die uns auch erreicht hat, war, ob es legitim ist, es zahlt so ein bisschen ein auf das Thema Remote Work und wie akzeptiert das ist, ob es legitim ist, zu fordern, dass man gerne aus dem Homeoffice arbeiten möchte und das zum Beispiel auch aus dem Ausland. Oder wirkt das abschreckend?
Kommt drauf an, in welchem Moment man das macht, in welchem Moment das der Bewerbungsverhandlung man das macht. Im ersten Gespräch, ich würde mal so sagen, wenn Sie das Bewerbungsgespräch sowieso aus Österreich oder von Kanaren führen, ist es ja völlig klar, dass Sie dann das gleich von Anfang an bringen. Wenn Sie nicht anders können, würde ich das auch gleich voranbringen. Ansonsten bei heiklen Fragen, also Fragen wieder, würde ich dann warten, bis man auch die entsprechenden Signale vom Gesprächspartner hat, dass man jetzt doch ein Top-Kandidatin oder Top-Kandidat ist. Also man muss es entscheiden, wenn man sagt, es ist mir super wichtig, ich kann den Job nicht annehmen, wenn man mir das nicht ermöglicht, dass ich 3-4 Tage von zu Hause arbeite. Mein Zuhause ist nun mal auf Jersey oder Guernsey oder so, dann würde ich das auch von Anfang an bringen. Aber ansonsten, mit all den eigenen Forderungen, die man hat, da gibt es immer einen passenden Moment in einem Vorstellungsgespräch. Oft ist es erst im zweiten Gespräch, wenn man diese Vertrauensarbeit, die notwendige Vertrauensarbeit schon mal geleistet hat, wenn es dann darum geht, dass man jetzt konkreter wird. Und ich würde generell nicht zu früh anfangen, eigene Forderungen einzubringen ins Bewerbungsgespräch. Aber man kann, mein Tipp wäre, Entschuldigung, mein Tipp wäre, wenn Sie sich bewerben und es gibt bestimmte Sachen, also ein alleinerziehender Vater oder so zwei Kinder, er kann nur, was weiß ich, halbtags arbeiten oder so, die Stelle ist, oder 30 Stunden arbeiten, die Stelle ist aber als Vollzeitstelle ausgeschrieben. Mein Tipp ist immer, rufen Sie doch an, präsentieren Sie sich und dann versuchen Sie es mal vorab zu klären, bevor Sie die Bewerbung überhaupt verschicken, ob das einen Sinn macht, sich zu bewerben, ob Sie mit dem Profil, mit den Leistungsdaten, aber mit dieser Einschränkung oder mit diesen bestimmten Forderungen immer noch interessant sind als künftiger Mitarbeiter.
Eine Frage, die uns eingeschickt wurde ins Studio, geht noch einen Schritt zurück. Und zwar fragt eine Zuschauerin oder ein Zuschauer, was denn typische Zeichen sind, die darauf hinweisen, dass es langsam Zeit wird, meinen Arbeitgeber zu wechseln. Stichwort berufliche Entwicklung, Förderung. Gibt es da handfeste, konkrete Beispiele, wo man sagen kann, das ist ein eindeutiges Zeichen, man sollte sich bewegen?
Oh ja, da gibt es aber eindeutige Zeichen. Zum Beispiel, dass Sie seit Jahren nicht befördert werden oder dass in jedem Mitarbeitergespräch, was Sie seit mehreren Jahren führen, dass man Ihnen gesagt wird, dass keine Gehaltserhöhung drin ist. In dem Moment, wo Sie sehen, dass... Es kann zum Beispiel sein, dass die Chefin oder der Chef kurz vor der Pensionsgrenze ist, dass es ein Job ist, der mit dem Job der Chefin oder des Chefs verknüpft ist und ihr Verbleib in der Firma einfach nicht sicher ist. Also es gibt viele, viele Gründe, warum man sich genötigt sehen kann, sich so einen Weg nach außen dann irgendwie langsam zu suchen.
Dazu passt auch noch eine Frage ganz gut, die wir vorbereitet haben. Und zwar, der Herr Altmann hat es vorher auch schon mal angesprochen, das Thema negative Joberfahrungen. Also im Bewerbungsgespräch kommt ja ganz oft nach wie vor die Frage, warum man wechseln will. Und in vielen Fällen liegt das auch mit daran, dass man bei seinem alten Arbeitgeber einfach nicht komplett glücklich ist. Zum Beispiel eben unter einer Führungskraft gelitten hat. Es war früher das Credo immer am allerbesten, also nur positiv über den Arbeitgeber, den alten, sprechen. Aber was würden Sie sagen, Herr Winkler, sollte man ehrlich antworten oder sollte man das verschweigen?
Ich bin schon sehr dafür, dass man wahrhaftig und ehrlich und aufrichtig ist in der schriftlichen Bewerbung, auch im Gespräch. Nur sollte man wirklich verinnerlichen, dass man nichts Schlechtes über andere Menschen sagt. Übrigens auch nicht über sich selbst. Übrigens auch nicht ironischerweise, weil Ironie sowieso nie verstanden wird. Warum? Also meiner Einschätzung nach ist Jobeignung immer konkret. Man möchte deswegen als Arbeitgeber auch immer die konkreten Erfahrungen hören. Also zum Beispiel, wenn man tatsächlich mit der Vorgesetzten oder dem Vorgesetzten nicht zurechtkommt, warum nicht so anfangen, dass man sagt, ich habe einen tollen Job, es war mehrere Jahre klasse gelaufen, man hat mich gefördert, ermutigt in der Beziehung, ich konnte das machen, man hat mir das aufgetragen, ich habe mich bis zu diesem Punkt entwickelt, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Der berufliche Aufstieg ist mir verwehrt aus vielen Gründen, unter anderem deswegen, weil der Stellenschlüssel und die Beförderungspraxis in den nächsten Jahren das nicht möglich machen. Ich habe auch recherchiert und natürlich mich umgehört und festgestellt, dass mein Gehalt jetzt nicht mehr der marktüblichen Vergütung entspricht. Für mich sind das sehr starke Momente, dass ich mich versuche, mich umzuschauen, umzuorientieren, was Neues zu suchen. Mhm. Das heißt, immer konkret argumentieren, wenn nie was Schlechtes über einen Arbeitgeber sagen oder über einen Vorgesetzten sagen.
Vielleicht noch eine konkrete Situation, die sicher auch viele kennen. Sollte man es denn erwähnen, wenn man in einer Jobverhandlung sich schon befindet und bereits ein anderes Jobangebot vorliegen hat? Sollte man das reinbringen, um ein bisschen Druck auszuüben, die eigene Position zu stärken, oder ist das ein No-Go?
Absolut no. Absolut nein, weil es ist tatsächlich Erpressung. Es ist ein Punkt, was ich immer wieder feststelle, ist sowohl Arbeitgeber in Bewerbungsgesprächen als auch Bewerber geben viel zu viel Informationen preis. Es geht um Arbeitgeber nichts an, dass man relativ oder praktisch immer berichten der Bewerber, dass sie gefragt werden, wo haben sie sich noch beworben und so weiter. Es geht dem Arbeitgeber nichts an. Das sagt man, da finde ich, ist eine höfliche Floskel angebracht. Wenn Sie schon in Jobverhandlungen sind mit jemand anders, wenn Sie sogar schon ein Angebot haben, wenn das Angebot attraktiv ist, wenn Sie dennoch in dieses Vorstellungsgespräch gegangen sind, dann führen Sie das Vorstellungsgespräch, dann gehen Sie wieder nach Hause und überlegen Sie in Ruhe, was mache ich jetzt? Entscheide ich mich für A oder für B? Aber ziehen Sie B nicht mit hinein. B wird immer das Gefühl haben, dass man versucht, ihn zu erpressen. Und dieses Gefühl setzt sich fest, wenn Bewerber Signale senden, dass sie möglicherweise nicht loyal sind, dass sie möglicherweise nicht vertrauenswürdig sind, dass sie vielleicht gerne Druck ausüben und Situationen ausnutzen. Sowas merkt sich jeder Arbeitgeber.
Und wenn man aber jetzt tatsächlich in der Situation ist, dass man Jobangebot A lieber annehmen würde, Jobangebot B einem aber ein Angebot gemacht hat und da so ein bisschen die Zeit drängt, weil ich glaube, das ist das, was wirklich vielen Bewerbern auch passiert. Also man hat zwei Gespräche, man findet beide potenziell interessant, würde sich aber eher für A entscheiden, hatte aber noch keine Antwort und würde B natürlich nehmen, wenn man A nicht kriegt. Also ich finde dann in so einer Situation, oder was würden Sie da sagen, Herr Winkler, dass man dann schon eigentlich ehrlich auch zu jemandem gehen kann und sagen kann, wie sieht's aus? Ich brauche jetzt eine Antwort von Ihnen. Wie würden Sie damit umgehen?
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe nur Zeit bis heute Nachmittag 18 Uhr. Bis dahin muss ich wissen, ob ich für Sie der Top-Kandidat bin oder nicht. Seien Sie mal nicht böse, aber ich mach das wirklich ungern, aber bis 18 Uhr müssten Sie mir schon Bescheid geben. Das reicht. Stehen Sie, weil entweder, wenn der Arbeitgeber B dann sagt, also das ist mir jetzt zu viel, da so schnell komme ich jetzt nicht zur Potte oder so, dann haben Sie halt Pech gehabt. Klar, ich meine, es ist ja
halt mal. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, das hängt auch sehr stark davon ab, was man für ein Verhältnis aufgebaut hat zu dem Recruiter oder der Recruiterin oder dem Hiring Manager. Da gibt es wahrscheinlich auch Gespräche, in denen man ein bisschen authentischer sein kann oder die das sogar abgefragt wird. Also da kenne ich auch Beispiele, wo man das durchaus sagt, wo man da durchaus offen drüber sprechen kann, irgendwie was für ein Angebot vorliegt und ne, also, aber Fingerspitzengefühl ist gefragt, weil die Gefahr besteht, glaube ich, dass man den Arbeitgeber, mit dem man dann aktuell verhandelt, dass man den irgendwo verprellt. Aber ich denke mal, da hat man ein ganz gutes Gespür, ob man das vielleicht, wie offen man da sein kann und welche Informationen man ausspart. Das kann man jetzt, glaube ich, auch nicht für immer und ewig sozusagen klar beantworten, diese Frage, sondern ich würde da noch sozusagen die Komponente Fingerspitzengefühl und Einschätzung der Situation als Kriterien mit reingeben in so eine Abwägung.
Wo es relativ häufig vorkommt, ist bei Hochschulabsolventen, weil die natürlich ein ganzes Bündel an Bewerbungen verschicken und dann führen sie parallel mehrere Gespräche. Und in solchen Fällen habe ich dann auch empfohlen, dass man da anruft und sagt, nicht böse sein, ich will sie nicht erpressen, aber wie gesagt, ich habe ein Angebot vom Arbeitgeber A, nur möchte ich viel, viel lieber zu Ihnen. Können wir da nicht irgendwas machen, dass ich dem Arbeitgeber A absagen kann und zu Ihnen kommen kann? Bei Absolventen, ja, da ist es auch verständlich, weil die einfach ein ganzes breites Bündel an Bewerbungsaktionen jetzt parallel laufen lassen.
Ja, dann sind wir auch mit unserer Zeit rum.
Leider.
Leider, ja. Vielen, vielen Dank, Herr Altmann und Herr Winkler, dass Sie uns heute unterstützt haben bei diesem Livestream und uns unsere Fragen beantwortet haben. Genau, und auch an alle Gäste, die dabei waren. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie zugehört haben heute. Wir freuen uns auch über Feedback, also was euch gefallen hat oder was euch vielleicht auch nicht gefallen hat. Genau. könnt ihr uns gerne Rückmeldung geben.
Den Link dazu findet ihr auch unter diesem Livestream. Wir freuen uns sehr aufs nächste Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss. Dankeschön. Ja. Tschüss.